Triggerwarnung. Heute geht es um Gewalt und Tod. Bitte entscheide, ob du das hören möchtest.
Er konnte nicht abhauen. Er hatte so schwerste Verletzungen aufgrund dieser Tritte und Schläge, dass es unmöglich gewesen ist, sich Hilfe zu holen.
Okay.
Und man muss sich das einfach vorstellen, das ist ein abgelegenes Waldstück. Mhm. Das liegt zwischen zwei Ortschaften. Mhm. Nahe einer Landstraße, die nicht befahren ist. Mhm. Und aufgrund dieser Verletzung konnte sich einfach das Opfer nicht mehr bewegen.
Okay.
Zugriff, Zugriff!
Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Es ist wieder Dienstag und damit herzlich willkommen zurück bei Polizeifunk. Ihr habt euch mehr True-Crime-Fälle gewünscht und wir liefern.
Hallo auch von mir. Und heute haben wir uns einen Kriminalfall aus dem Jahr 2020 rausgesucht. Das Mordkomplott von Großenhain. Dazu gab es bereits viel Berichterstattung und auch schon verschiedene Podcasts. Aber wir wollen heute einmal mit der Brille einer Polizistin auf dieses Verbrechen und auf die Aufklärung schauen. Deswegen haben wir uns Kriminalhauptkommissarin Manuela ins Studio eingeladen. Hi.
Hallo.
Hallo auch von mir. Du hast damals im Fall mitermittelt.
Das ist richtig.
Und 2020 ist ja schon eine Weile her. Wir frischen das Ganze mal auf. Worum geht es da genau? Das hören wir jetzt.
Großenhain, 13. Juni 2020. Stefanie W. lockt ihren noch Ehemann Dirk W. unter dem Vorwand, er dürfe das gemeinsame Kind sehen, auf einen Parkplatz. Eine Falle. Denn von dort verschleppt sie ihn gemeinsam mit ihrem neuen Freund Stefan B. und einem befreundeten Paar in ein nahegelegenes Waldstück. Über mehrere Tage wird Dirk W. dort immer wieder von ihnen misshandelt, unter anderem mit einem Holzknüppel und großen Steinen. Am 16. Juni melden Stefanie W. und die Mutter von Dirk W. ihn als vermisst. Die Schwägerin des Opfers schaltet am 19. Juni eine Vermisstenanzeige in den sozialen Medien. Daraufhin meldet sich eine Zeugin bei der Polizei, die eine Entführung beobachtet haben will. Sofortige Ermittlungen führen zu Stefanie W. und dem befreundeten Pärchen. Zunächst werden alle als Zeugen vernommen. Doch dann wendet sich das Blatt. Stefan B. packt aus. Noch am selben Abend finden Polizistinnen und Polizisten die Leiche von Dirk W.
So, Manuela, der Fall ist etwas komplizierter und bis wir als Polizei davon überhaupt Kenntnis bekommen haben, ist auch einiges passiert. Lass uns mal deswegen den Fall chronologisch aufarbeiten. Los geht's mit dem eben gehörten 13. Juni 2020.
Genau, das ist richtig. Am 13. Juni 2020, das war der Tag gewesen, an dem Dirk W., das Opfer, auf diesen Rahmenplatz gelockt worden ist, sozusagen in eine Falle. Mhm. Und zwar von der getrennt lebenden Ehefrau, das ist Stefanie W., die spätere Beschuldigte oder eine von den späteren Beschuldigten. Im Vorfeld vielleicht so als Hintergedanke, Stefanie W. wollte sich scheiden lassen und es gab auch einen Sorgerechtsstreit. Mhm. Beide hatten ein gemeinsames Kind. Dirk W. konnte aufgrund dieser Trennung sein Kind nicht so oft sehen. Mhm. Und Stefanie W. nutzte tatsächlich diese Situation aus und lockte mit dem Versprechen, dass Dirk W. sein Kind sehen darf, ihn auf den Rahmenplatz, wo dieser Abgriff passiert ist.
Rahmenplatz ist der Name einfach von diesem Platz in Großenhain, oder?
Genau, das ist richtig. Das ist ein größerer Platz, wo sich Parkplätze befinden, beziehungsweise auch eine kleine Parkanlage und drumherum sind halt auch Mehrfamilienhäuser.
Mhm. Aber dort wartete halt nicht Stefanie W. mit dem Kind auf Dirk W., sondern?
Neben Stefanie W. waren unter anderem auch ihr aktueller Liebhaber, Stefan B.
Okay.
und ein befreundetes Paar, nämlich Andreas R. und Anke F. Und alle vier warteten dort auf das spätere Opfer, um es dann dort in das Auto zu zerren.
Mhm.
Und es war dann so gewesen, nachdem die vier späteren Beschuldigten, ich nenne sie jetzt einfach mal so, das Opfer, nämlich Dirk W., abgegriffen haben, sind die dann mit diesem Fahrzeug Richtung einer Tankstelle gefahren und haben sich dort noch mal eine halbe Stunde aufgehalten. Die haben einfach Kaffee getrunken, haben sich noch ein bisschen was gekauft.
Mhm.
Das Opfer, nämlich Dirk W., befand sich zu diesem Zeitpunkt in dem Fahrzeug und wurde von den beiden Beschuldigten, nämlich Andreas R. und Anke F., im hinteren Bereich traktiert, geschlagen, festgehalten. Das heißt, er hatte keine Chance auszusteigen.
Okay, also er war gefesselt oder irgendwie sowas?
Gefesselt nicht. Er saß halt zwischen diesen Personen und hatte keine Möglichkeit auszusteigen.
Okay, und die anderen zwei haben ganz in Seelenruhe da noch einen Kaffee getrunken an der Tankstelle.
Genau, Kaffee getrunken, sich Kaffee geholt, noch Bier gekauft. Genau, und nach dieser halben Stunde ging es dann weiter, nämlich Richtung Zottewitz in dieses Waldstück.
Und dort haben Sie dann schon eingeschlagen auf das Opfer. Wie ging es dort weiter?
Nachdem die dort angekommen waren, in diesem Waldstück, wurde Dirk W. aus dem Auto gezerrt und von den beiden Beschuldigten, nämlich Andreas R. und Stefan B., geschlagen, mit Füßen getreten. Und nicht zu vergessen, der Andreas R. hatte unter anderem noch eine Holzkeule dabei. Und hat mit dieser Holzkeule auf das Opfer eingeschlagen.
Okay. Und damit dann nicht genug, sie kamen ja an dem Tag dann, also an diesem ersten Tattag auch nochmal wieder.
Genau. Also, sie haben ihn im Wald liegen lassen.
Genau, richtig. Das Opfer wurde zurückgelassen, verletzt, schwerst verletzt, kann man jetzt schon sagen. Und die Beschuldigten fuhren einfach weg und sind dann zum späteren Zeitpunkt, am späten Abend nochmal zurückgekommen, um einfach nachzuschauen, wie geht's denn dem Opfer? Mhm. Ist das Opfer schon verstorben? Oder?
Ach so, weil sie ihm vielleicht helfen wollten, anders überlegt haben, sondern sie wollten einfach nochmal sich sicher gehen, dass er wirklich schwer verletzt ist.
Dem Opfer helfen war nie ein Gedanke der Beschuldigten gewesen. Okay. Das heißt, die sind zurückgekommen in dieses Waldstück und haben geschaut, ist das Opfer verstorben oder lebt es noch? Mhm. Zu dem Zeitpunkt oder zum zweiten Mal, als sie zurückgekommen sind an dem Abend, wurde das Opfer dann wieder traktiert, tatsächlich, als sie bemerkt hatten, dass es noch lebte.
Okay, aber auch da ist er noch nicht gestorben, ne?
Da war er noch nicht verstorben, das ist richtig. Also diese ganze Leidensgeschichte des Opfers ging tatsächlich über mehrere Tage. Mhm. Wir haben den 13. als Abgriff und am nächsten Tag, am 14.06., kamen die Beschuldigten tatsächlich dann nochmal wieder.
Nochmal?
Und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal und haben sich tatsächlich nach dem Opfer geschaut und haben unter anderem auch ein Foto gefertigt von dem Opfer.
Okay. Um mal zu zeigen, so sieht es aktuell aus, so ist der aktuelle
Vielleicht
Stand.
Auch damit, um zu prahlen oder sowas, ne? In diese Richtung?
Genau, das spielte dann nochmal zum späteren Zeitpunkt nochmal eine bedeutende Rolle. Mhm. Und zwar wurde das Foto unter anderem verschiedenen Personen gezeigt. Und das kam dann auch nochmal in den Ermittlungen, in den Vernehmungen, wurde das auch nochmal angesprochen und es hat sich dann natürlich auch bewahrheitet.
Mhm. Aber das heißt, Sie hatten ihn am 13. Juni, also am ersten Tag und auch am zweiten Tag schon so schwer verletzt, dass Sie sich sicher sein konnten, der haut dort nicht mehr ab. Entweder er ist tot oder er liegt noch dort und kämpft um sein Leben. Er ist nicht abgehauen.
Er konnte nicht abhauen. Er hatte so schwerste Verletzungen aufgrund dieser Tritte und Schläge, dass es unmöglich gewesen ist, sich Hilfe zu holen. Okay. Und man muss sich das einfach vorstellen, das ist ein abgelegenes Waldstück. Mhm. Das liegt zwischen zwei Ortschaften, nahe einer Landstraße, die nicht befahren ist. Mhm. Und aufgrund dieser Verletzung konnte sich einfach das Opfer nicht mehr bewegen.
Okay. No. Also wir sind jetzt schon an Tag zwei und auch an Tag zwei waren Sie ja mehrfach dort vor Ort. Haben Sie ihn da auch noch mal weiter traktiert oder haben Sie einfach nur geguckt?
Tag zwei war das Foto tatsächlich. Mhm. Und am Tag drei, das war dann der 15. gewesen, sind die Beschuldigten noch mal hingefahren.
Das ist ja eine richtige, wirklich eine Leidensgeschichte, was du dann vorhin gesagt hast.
Und haben auch dort wieder festgestellt, dass das Opfer noch nicht verstorben war. Mhm. Und das war dann tatsächlich das Finale gewesen, so kann man es fast nennen. Die Beschuldigten haben dann mit umliegenden Steinen, ein Stein oder der schwerste Stein, 50 Kilo, haben dann tatsächlich auf dieses Opfer eingeschlagen.
Mhm. Mit einem 50 Kilo Stein auf?
Genau, das waren mehrere Steine gewesen, die unmittelbar in der Nähe gelegen haben. Mhm. Und Andreas R. und Stefan B. haben sich diese Steine genommen und mehrmals auf das Opfer, auf den Kopf, auf den Brustkorb fallen gelassen. Und
aber das heißt, Sie waren sich sicher, dass er noch lebt und wollten mit diesen Steinen oder mit diesem 50 Kilo Stein da jetzt wirklich ein Ende dem Ganzen setzen?
Mhm. Genau, genau. Er war in der Phase des Versterbens. Mhm. Und wichtig ist natürlich, also für uns als Ermittler beziehungsweise als Polizei, als Kriminalpolizei, wann ist denn das Opfer genau verstorben? Und da spielen viele Faktoren eine Rolle, da spielt das Wetter eine Rolle, da spielen unter anderem, wie auch in diesem Fall, Insektenlarven, Maden eine Rolle. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass hier ein Entomologe zum Einsatz gekommen ist, der an der Leiche und im unmittelbaren Umfeld der Leiche Insektenlarven oder Puppen eingesammelt hatte. Und aus diesen Larven heraus, aus dem Stadion heraus, den Todeszeitpunkt bestimmen konnte. Mhm. Beziehungsweise anders ausgedrückt, es findet ja eine Besiedlung statt. Das kann auch schon im Sterbeprozess passieren, dass Insekten kommen, ihre Eier ablegen und daraus kann dann der Entomologe bestimmen, wann fand die erste Besiedlung statt und kann so diesen Todeszeitpunkt eingrenzen.
Und was war sein Ergebnis?
Sein Ergebnis war hier gewesen, dass aufgrund dieser verschiedenen Stadien, die er festgestellt hat, sowohl an der Leiche in unmittelbarer Nähe und nochmal unmittelbar vor der Sektion, dass das Opfer Dirk W. am 16.06. verstorben ist und er hat einen Zeitraum zwischen 8 und 18 Uhr angegeben.
Mhm. Konnte man dann feststellen, woran er am Ende verstorben ist?
Nicht genau. Mhm. Dirk W. hatte ja zahlreiche Verletzungen. Es waren ja Schläge, es waren Tritte gewesen. Steine. Das heißt, über mehrere Tage. Sodass diese zahlreichen Verletzungen konnten auch allein zum Tod führen, beziehungsweise die Rechtsmedizin hatte dann sich darauf geeinigt, dieses sogenannte Polytrauma. Mhm. Das heißt, multiple Verletzungen, ganz viele Verletzungen, die zum Tod geführt haben Dirk W.
Und dann ist ja an der Stelle besonders unfassbar, finde ich, für mich. Ihr habt gerade gesagt, der Entomologe konnte den Todeszeitpunkt auf den 16. Juni plus minus datieren. Und Stefanie W., die Ehefrau des Opfers, geht mit der Schwiegermutter ausgerechnet an diesem Tag zur Polizei und meldet ihren noch Ehemann als vermisst.
Also mit der Mutter von Dirk W. geht sie zur Polizei?
Das ist richtig. Okay. Also es ist ja jetzt ein kleiner Zeitraum vergangen.
Ja.
Stefanie W. weiß, was passiert ist, beziehungsweise was sie gemacht haben. Und es ist tatsächlich so, dass Dirk W. ein sehr enges Verhältnis auch zu seiner Mutter hatte, sich täglich gemeldet hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt und das dann ab dem 13. natürlich ausgeblieben ist. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, dass er auf den Rahmenplatz gelockt worden ist durch Stefanie W. Und dieses Locken passierte tatsächlich über Telefon, über eine WhatsApp. Und bevor Stefanie W. den Dirk W. zum Rahmenplatz lockte, hatte Dirk W. seine Mutter angerufen, hatte berichtet, wo er sich aufhält und dass er sich gleich auf den Rahmenplatz begibt, weil er seinen Sohn sehen darf. Mhm. Und seit dem 13. konnte die Mutter Dirk W. nicht erreichen. Die ist natürlich sehr unruhig geworden und hat Druck ausgeübt auf die Beschuldigte Stefanie W. Mhm. Und die hat dann nachgegeben und hat gesagt, na gut, gehen wir halt zur Polizei, machen wir eine Vermisstenanzeige. Und genau so ist es passiert.
Und ihr habt dann direkt am 16. Juni auch angefangen mit den Ermittlungen?
Also wir als Mordkommission nicht, sondern das Polizeirevier Großenhain, dort wo die Anzeige aufgenommen worden ist. Es ist natürlich so, dass wenn eine erwachsene Person als vermisst gemeldet wird und keine Gefahr besteht.
Das heißt, er ist nicht gesundheitlich irgendwie ein...
Genau, ja. Also Gefahr bedeutet, besteht ein psychologisches Problem oder muss er Medikamente regelmäßig einnehmen oder besteht eine Suizidgefahr, dann fängt man natürlich als Polizei sofort an, macht Öffentlichkeitsfahndungen, Umfeldermittlungen und ähnliches. In dem Fall war es tatsächlich so gewesen, dass er ist eine erwachsene Person, er hatte keine gesundheitlichen Einschränkungen. Es war nicht bekannt, dass er Medikamente nehmen musste, Suizid auch nicht. Dann ist es natürlich so, dass man diese Ermittlung, was ich gerade gesagt hatte, diese umfangreichen Ermittlungen natürlich nicht sofort starten.
Okay.
Ne? Man hört sich um. Es gibt ja auch den sogenannten Bürgerpolizisten, auch das Revier, die Beamten auf dem Revier, die hören sich um und ermitteln auch schon im Umfeld, ne, ob irgendwas auffällig ist.
Mhm. Und dann haben wir im Einspieler ja auch gehört, dass dann kurz darauf, also ja, 3 Tage später, auch so ein Zeugenaufruf in den sozialen Medien gestartet wurde.
Genau, das war ein privater Aufruf gewesen von der Schwägerin des Opfers. Auf diesen Aufruf meldete sich auch eine Zeugin.
Bei euch?
Bei uns, genau. Und diese Zeugin machte Angaben zum 13.06., dass sie etwas beobachtet hat auf den Rahmenplatz, nämlich 4 Personen. Das war so gegen 19.30 Uhr. Mhm. Und 2 Personen zerrten eine Person in ein Auto. Und die konnte aber die ganze Situation nicht richtig einschätzen. Mhm. Also sie hatte gedacht, vielleicht ist es eine betrunkene Person, die einfach unterstützend in das Auto gesetzt wird. Mhm. Und aufgrund dessen meldete sie sich auch nicht. Mhm. Na? Als dieser private Aufruf über Facebook gekommen ist, konnte sie sich natürlich an diesen 13. wieder erinnern und ging auch sofort zur Polizei.
Okay.
Man führte eine Zeugenvernehmung durch und in dieser Zeugenvernehmung sind dann auch viele Informationen gekommen, wie zum Beispiel Beschreibung von Personen Personen, okay, die den Dirk W. in das Auto gezerrt haben. Und was ganz wichtig gewesen ist, die Beschreibung des Fahrzeuges.
Ah, hat sie auch.
Also Fahrzeugtyp, Farbe des Fahrzeuges. Und das war für uns auch wichtig gewesen. Mhm. Ne? Und mit dieser Aussage von der Zeugin musste man jetzt davon ausgehen, tatsächlich, dass eine Straftat passiert ist.
Ja, weil wir haben jetzt die Vermisstenanzeige, haben diesen merkwürdigen Aufruf bei Facebook und eine Zeugin, die das Ganze beobachtet.
Okay.
Jetzt läuten natürlich die Alarmglocken bei der Polizei.
Genau, und so kam dann auch die Kriminalpolizei mit ins Spiel. Meißen, da gibt es eine Kriminalaußenstelle, die war dann federführend gewesen mit Bekanntwerden, dass es sich eventuell um eine Straftat handeln könnte. Und dann sind natürlich die Ermittlungen angelaufen. Mhm. Man hatte dann im Umfeld des Opfers, hatte man intensiver ermittelt, ist dann auf die getrennt lebende Ehefrau gekommen, das heißt die Stefanie W. Man hatte auch erfahren, dass dort, dass es dort Probleme gegeben hat. Mhm. Man hat erfahren, dass genau Stefanie W. ein solches Fahrzeug fährt, nämlich ein grün Opel Safira. Mhm. Das ist das Fahrzeug, was die Zeugin auch auf dem Rahmenplatz beobachtet hatte. Und daraufhin ist man in die Wohnung oder zur Wohnung der Stefanie W. gefahren.
Und alles am selben Tag, ne? Also alles am 19.06.
Dann kamen ja quasi relativ schnell so ein paar Ansätze zur Ermittlung zusammen, ne?
Genau, richtig, richtig. Okay. Und das war dann auch der Anlass gewesen, dass man Stefanie W. aufgesucht hat in der Wohnung, weil man wollte sich einfach unterhalten, was ist denn mit Dirk W. passiert?
Ja.
Wo ist denn Dirk W.? In der Wohnung hatten wir dann, also nicht wir, sondern die Kollegen aus Meißen, hatten dann nicht nur Stefanie W. angetroffen, sondern auch den aktuellen Liebhaber, nämlich Stefan B. Und das befreundete Paar Andreas R. und Anke F.
Also quasi alle vier späteren
Alle vier waren in der Wohnung gewesen.
Okay.
Und man hatte dann alle vier gebeten, mit aufs Revier zu kommen, zu einer Aussage, zu einer Zeugenaussage.
Und also die waren noch nicht verdächtig, sondern waren noch Zeugen quasi.
Die
ne?
waren Zeugen gewesen zu dem Zeitpunkt.
Okay.
Genau, und da das befreundete Pärchen den engen Kontakt zu Stefanie W. pflegte, ist es für uns auch immer sehr wichtig, auch diese Person zu vernehmen, dass man an viele Informationen dann kommt.
Ja.
Im Rahmen dieser Zeugenvernehmung, die sind parallel zur selben Zeit durchgeführt worden.
Aber getrennt voneinander.
Getrennt voneinander, genau. Immer durch zwei Kollegen. Mhm. Und die Zeugen verstrickten sich dann immer mehr in Widersprüche tatsächlich. Und einer, nämlich Stefan B., das war der Liebhaber von Stefanie W., er sagte dann tatsächlich was zur Handlung am Rahmenplatz aus. Das heißt, dieser Abgriff am Rahmenplatz kam von Stefan B. in der Zeugenvernehmung.
Okay. Und vorher haben sie aber, die anderen haben quasi abgestritten, dass sie da waren. Oder haben die gesagt, ja, vielleicht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
In den Zeugenvernehmungen, je mehr Fragen gestellt werden, es ist unterschiedlich bei Zeugen, desto unsicherer werden sie. Aha. Und es passieren dann natürlich dann auch Aussagen, die Zeugen vielleicht nicht möchten. Aha. Und das war auch bei Andreas R. so gewesen. Das heißt, er hat auch Angaben gemacht in Bezug auf die Sitzposition im Auto, unter anderem. Und er hat auch eine Skizze beziehungsweise den Hinweis auch zum Tatort gegeben, neben Stefan B. Also nicht nur Stefan B., sondern auch Andreas R. hatte Angaben gemacht, aber nicht umfangreich.
Okay, das heißt, die beiden haben schon so ein bisschen zugegeben, dass sie was damit zu tun haben und dann ändert sich ja das Blatt, weil dann sind sie ja in dem Fall keine Zeugen mehr.
Genau, das ist richtig. Also sobald die ersten Informationen kommen, dass die Zeugen oder die Person, die man gerade vernimmt, mit dieser Straftat etwas zu tun haben könnte, bricht man diese Zeugenvernehmung ab, weil dann sind die ersten Anhaltspunkte dafür da, dass derjenige in einen beschuldigten Status umswitcht. Und das war in dem Fall auch so gewesen, dass so alle Zeugen, nämlich Stefan B., Andreas R., Anke F. und Stefanie W., bekamen dann den beschuldigten Status. Also mit Änderung des Status von Zeugen in Beschuldigten haben wir für alle Beschuldigten einen Rechtsbeistand angefordert. Das heißt, jeder Beschuldigte hat einen Rechtsanwalt bekommen.
Das ist ganz wichtig, so ein Anwalt, weil man muss ja wissen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es jetzt nicht wissen, als Zeuge muss man was sagen, als Beschuldigter dann nicht mehr. Das ist vielleicht für die Leute ganz wichtig zu wissen.
Wir sind immer noch am 19.06. übrigens. Also all das passierte am selben Tag. Mhm. Das ist schon Wahnsinn. Jetzt hat der Stefan B. und auch der Andreas R. ja auch was erzählt. Wie kamt ihr denn zu dem entscheidenden Hinweis? Also wie habt ihr dann Dirk W. gefunden am Ende? War das noch bevor der Anwalt kam oder danach?
Das war im Rahmen der Aussage von Stefan B. Hm. Der hat in seiner Beschuldigtenvernehmung Angaben gemacht, was passiert ist. Und er hat auch Angaben gemacht, wo Dirk W. liegt.
Das heißt, ihr wusstet jetzt, dass er tot ist?
Wir wussten, dass er in einem Wald liegt. Mhm. Und für uns war es dann wichtig gewesen, Dirk W. sofort zu suchen. Ja. Und zu finden, um festzustellen, lebt Dirk W. noch, braucht er Hilfe oder finden wir ihn in einem anderen Zustand vor?
Ja. Mhm. Und wart ihr als Mordermittler dann direkt mit dabei?
Es war dann so gewesen, dass nachdem bekannt geworden ist, dass hier eine Straftat passiert ist, dass hier eventuell ein Tötungsdelikt vorliegen könnte, wurden wir als Mordkommission informiert. Mhm. Das heißt, einfach zur Vorstellung, wir haben Bereitschaftsdienst. Und wenn dieser Verdacht ist, dann wird dieser Bereitschaftsdienst und auch der Leiter der Mordkommission telefonisch kontaktiert, wird über diesen Sachverhalt informiert. Und das ist dann für uns das Zeichen, dass wir rausfahren, dass wir uns den Tatort anschauen und zu den Beamten, die ersten Ermittlungen durchgeführt haben, um uns einen Überblick zu verschaffen.
Mhm. Und das war deine Aufgabe in dem Fall? Du bist dann also zum Tatort gefahren?
Ich selbst nicht, das war eine andere Kollegin gewesen tatsächlich, die an dem Tag Bereitschaft hatte und ich bin dann zum späteren Zeitpunkt eingestiegen in die Ermittlung.
Wie habt ihr Dirk dann im Wald gefunden?
Dirk W. wurde in diesem Waldstück, was wir ganz am Anfang beschrieben hatten, in einen Graben aufgefunden. Er war bekleidet, man konnte sehen aufgrund seiner Lage, er hatte Verletzungen und aufgrund der äußeren Erscheinung, über die längere Liegezeit konnte man eindeutig sehen, dass Dirk W. nicht mehr lebte.
Mhm. Okay. Was waren deine konkreten Aufgaben dann in dem Fall?
Ich hatte die Ermittlungen geleitet bzw. mit durchgeführt. Wichtig ist natürlich, dass wir viele Informationen sammeln aus dem Umfeld des Opfers, aus dem Umfeld der Beschuldigten. Und hier werden Vernehmungen durchgeführt im Freundes- und Bekanntenkreis. Wir sichern Videos, unter anderem auch Videos von der Tankstelle, die eine Rolle gespielt hat. Wir treten in Kontakt oder führen Ermittlungen durch mit Behörden wie zum Beispiel Jugendamt, wie zum Beispiel Amtsgericht. Weil in dem Fall war ja auch der Sorgerechtsstreit ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Mhm. Und das war meine Aufgabe gewesen im Bereich der Ermittlungen. Die Vernehmung durchzuführen.
Aber unterstützt hat euch zum Beispiel bestimmt auch das Landeskriminalamt, dieser Entomologe, den du schon angesprochen hast. Es gab also zahlreiche Akteure in der Polizei, die damit ermittelt haben.
Okay. Richtig. Es war nicht nur das LKA gewesen, also das Landeskriminalamt mit der Tatortgruppe, die Spuren gesichert haben, dem Entomologen. Und es kam auch ein Hund zum Einsatz. Mhm. Es war die Bereitschaftspolizei da, die eine Absuche geführt hat. Mhm. Es war ein Hubschrauber da gewesen. Also ganz viele Fachkräfte, Bereiche, die uns unterstützt haben.
Und zu welchen Erkenntnissen seid ihr in eurer Arbeit gekommen bei den Ermittlungen?
Aufgrund der Informationen aus den Ermittlungen, aus den Vernehmungen, wurde uns das Motiv bekannt, warum dieser Plan geschmiedet worden ist und durchgesetzt worden ist. Motiv war gewesen zum einen dieser Sorgerechtsstreit. Das heißt, Stefanie W. wollte sich von Dirk W., dem Opfer, trennen. Sie war tatsächlich jetzt in diesem Trennungsjahr gewesen, das dauerte ihr aber alles zu lange. Mhm. Und sie wollte es einfach abkürzen, auch aufgrund ihrer Schwangerschaft. Mhm. Sie war ja schwanger mit Zwillingen und sie wollte tatsächlich nicht, dass Dirk W. Vater dieser Zwillinge wird oder dieser Eintrag erfolgt, dass er der Vater ist.
Das passiert automatisch, wenn man verheiratet ist und
genau,
ein Kind bekommt.
Genau, richtig, richtig. Und das war ein Punkt gewesen, zum Beispiel für Stefanie W. Mhm. Unter anderem auch eine Lebensversicherung oder eine Sterbeversicherung.
Die auf Dirk W. gelaufen ist.
Die auf Dirk W. gelaufen ist, die eine Rolle gespielt hat. Es ging hier um 17.000 Euro. Mhm. Stefanie W. hatte Schulden und das befreundete Pärchen, denen wurde auch Geld in Aussicht gestellt.
Ich wollte gerade sagen, warum haben die denn mitgemacht?
Genau, okay. Das war diese Sterbeversicherung. Okay. Man hatte denen Geld versprochen. Mhm. Man muss sich vorstellen, dass das befreundete Pärchen und auch Stefan B. Aus einem sozialen schwachen Bereich kommen und dass natürlich die die Aussicht auf Geld natürlich eine bedeutende Rolle ist. Ne?
Wobei 17.000 Euro jetzt für ein Menschenleben nicht so viel ist. Ne?
Für die Beschuldigten.
Kann man überhaupt ein Preisschild an einem Menschenleben hängen, ist ja die nächste Frage. Ne? Ja. Aber 17.000 Euro reichen ja im schlimmsten Fall nicht mal für ein gebrauchtes Auto heutzutage. Mhm. Ne? Und wenn Stefanie W. selber Schulden hatte,
und dann
bleibt
durch
da
vier.
Nicht viel übrig. Ja.
Für das befreundete Pärchen Andreas R. und Anke F. war das ausreichend gewesen. Mhm. Als ihren Beitrag zu leisten zu dieser Tat. Mhm. Neben den Motiven haben wir auch noch im Bereich des Jugendamtes ermittelt. Und zwar war ein Termin bekannt, das war der 15.06. Da ging es um das Sorgerecht des gemeinsamen Kindes. Und diesen Termin, das war für Dirk W., für das Opfer ganz wichtig gewesen. Weil für ihn war wichtig, seinen Sohn regelmäßig zu sehen. Mhm. Und dass er diesen Termin nicht wahrgenommen hat, war natürlich ungewohnt. Das hätte er nicht gemacht.
Und für Sie, also für die Stefanie W., wahrscheinlich Gefahr an Vorzug, wenn er da vielleicht Recht bekommen hätte vom Jugendamt oder einen Zuspruch bekommen hätte bei diesem Termin.
Das spielte ihr natürlich in die Karten,
dass
dieser Termin verstrichen wurde. Ja. Mhm. Weitere Ermittlungen waren unter anderem auch das Handy des Opfers. Es war so gewesen, dass Stefanie W. Nach dem ersten Tag ausschließlich diese SIM-Karte an sich nahm und mit dieser SIM-Karte dann auch weiter telefonierte.
Okay.
Also sie telefonierte mit der SIM-Karte des Opfers.
Ja.
Das Handy ließ sie am Tatort zurück, aber die SIM-Karte war tatsächlich dann bis zu ihrer Festnahme aktiv
gewesen. Ist das aus Tätersicht nicht super dumm? Also das ist doch.
Ja, kann man so sagen.
Okay. Krass. Jetzt aus Tätersicht auf ziemlich viele Fehler. Haben sie viele Fehler gemacht, da die vier. Okay.
Das war tatsächlich nicht nur dieses Handy gewesen oder diese SIM-Karte, die Stefanie W. nutzte für zahlreiche Telefonate, sondern es war auch, ich sage jetzt mal, dieses Geltungsbedürfnis der Beschuldigten.
Hat dieses Prahlen, also was du vorhin mit dem Handy-Foto
also geschnitten? Das spielte uns natürlich in die Karten.
Das heißt, die haben das mehreren Leuten erzählt?
Richtig, okay. Richtig. Also zum Beispiel diese Mitarbeiterin von der Aral-Tankstelle, wo die sich aufgehalten hatten. Die Mitarbeiterin kannte sowohl Stefanie W. als auch Stefan B. Die waren öfters dort gewesen, haben öfters dort Kaffee getrunken. Und ihr gegenüber erzählten sie dann auch, dass sie, ich nenne es jetzt mal mit den Worten von den Beschuldigten, den Dirk W. vermöbelt haben und ihn in ein Waldstück gebracht haben.
Aber zu einem späteren Zeitpunkt oder an dem 13. direkt?
Das war zum späteren
Zeitpunkt.
Okay,
also
gewesen.
Haben sie wirklich damit sind damit hofieren gegangen quasi.
Genau.
So ein bisschen. Okay.
Und sie haben nicht nur mit Worten geprahlt, sondern sie haben auch diese Holzkeule, die ist ja am ersten Tag bei den Schlägen zerbrochen.
Ja.
Und Stefan B. hatte diese Holzkeule dabei in dem Fahrzeug. Und selbst diese Keule haben sie der Aral-Mitarbeiterin gezeigt.
Okay. Die dann wahrscheinlich eine wichtige Zeugin am Ende
war. Die war eine sehr wichtige Zeugin, weil das hat sich dann alles nochmal, das, was sie ausgesagt hat, in ihrer Vernehmung hat sich natürlich alles bestätigt gehabt, bewahrheitet.
Mhm. Wahnsinn, also ist so ein krasser Fall. Ich merke es auch richtig, wie es mir im Magen irgendwie alles zusammenzieht, weil ich mir wirklich nicht vorstellen kann, wie Menschen so sein können und anderen Menschen sowas antun können und jemanden so über Tage so lange leiden und also nee.
Auch für den Sohn muss es ja jetzt ein unfassbar schweres Leben sein, ne? Die Mutter im Knast und der Vater von der Mutter getötet, das ist ja auch unfassbar, ey.
Na, die Zwillinge ja auch.
Die Zwillinge, die hat sie bekommen, die Geburt fand in der JVA statt.
Aber ja, für die Kinder, die sind ganz unbeteiligt ja an diesem Fall und die leiden ja am Ende noch am meisten mit. Jetzt haben wir die Verhandlungen war ja dann im Jahr 2021, also direkt danach. Wie hast du denn die Verhandlungstage empfunden?
Es war eine langwierige Verhandlung, 41 Tage. Man muss dann mehrmals als Zeuge vor Gericht, man muss den Gang der Ermittlung berichten und man wird dann von den Verteidigern befragt, vom Staatsanwalt befragt, vom Vorsitzenden Richter befragt zu den Ermittlungen, zu den Ergebnissen. Und ja, das ist immer wieder spannend.
Mhm. Waren denn die vier am Ende geständig?
Es war tatsächlich nur Stefan B. geständig. Stefan B. hatte...
Das war der neue Liebhaber von ihr,
Das war der aktuelle und neue Liebhaber, Stefan B. Der hat sich tatsächlich als einziger eingelassen, das heißt eine Aussage gemacht zu dem, was passiert ist. Und die anderen drei Beschuldigten haben keine Aussage gemacht.
Okay.
Sie haben geschwiegen.
Okay.
Insgesamt waren es 63 Zeugen, die geladen wurden und die ihre Aussage machen mussten vor Gericht. Sachverständige, Rechtsmedizin, die forensische Psychiatrie spielt dort eine Rolle, der Gutachter, der Entomologe, alle, die an diesem Sachverhalt gearbeitet haben, erscheinen dann vor Gericht als Zeugen und müssen ihre Aussage machen.
Was ja ganz wichtig ist, dass man so viele Zeugen hört, weil das Urteil für die vier ganz erhebliche Auswirkungen auf ihr Leben hat. Die haben nämlich alle vier lebenslänglich bekommen danach.
Genau, das ist richtig. Es sind tatsächlich hier Mordmerkmale erfüllt worden wie Heimtücke, Habgier, die niederen Beweggründe und die Grausamkeit. Das sind die Mordmerkmale, die die vier Beschuldigten erfüllt haben in diesen Sachverhalt.
Und damit ist klar, Mord und dann das lebenslänglich.
Genau, richtig.
Ich wusste gar nicht, dass man das so, dass es Mordmerkmale gibt. Und
sieben Stück gibt es, ne?
Sieben Stück gibt es.
Das unterscheidet sich ja dann, also wenn diese Mordmerkmale nicht sind, dann sind wir beim Totschlag.
Ja.
Sobald sich ein Mordmerkmal erfüllt, sind wir beim Mord.
Aha. Manuela, wie gehst du denn damit um, was du auf Arbeit in diesem Fall jetzt beispielsweise auch erlebt hast?
Ich versuche, oder wir versuchen, Gespräche zu führen auf Arbeit. Ich spreche mit meinem Mann zu Hause darüber.
Ist der auch Polizist?
Nein, er ist kein Polizist. Ist aber im sozialen Bereich tätig. Und ja, das ist schwierig zu sagen. Also es ist tatsächlich so, wenn ich aus dem Büro gehe, die Tür hinter mir zumache, versuche ich alles auf Arbeit zu lassen. Ja. Ist nicht immer so, gerade auch bei solchen gravierenden Fällen oder Sachverhalten mit Kindern oder Ähnliches. Aber man muss tatsächlich versuchen, Abstand zu gewinnen. Und wie gesagt, es ist nicht immer einfach. Man muss tatsächlich im privaten Bereich sich Sachen suchen, die einen ablenken von der Arbeit, von diesen Sachverhalten. Und ich denke, ich schaffe das ganz gut.
Okay. Das heißt, das sind bei dir Gespräche, die du mit deinem Mann führst, oder?
Das sind Gespräche. Ja. Ich mache ganz viel Sport, wo ich Arbeit sein lassen kann.
Ja. Weil ich stelle mir ja wirklich vor, dass da ja auf deinen Schultern dann wirklich ein starker Druck lastet. Ne? Du bist dafür verantwortlich, dass die Ermittlungen am Ende zu so einem Ergebnis führen.
Ja.
Das ist richtig. Mhm. Man muss umfangreich ermitteln, man muss aufpassen, dass man nichts vergisst. Man muss denken eigentlich wie ein Verteidiger, dass man tatsächlich Lücken findet, die gefüllt werden müssen, noch mit Ergebnissen, sodass man das Ergebnis dann vor Gericht gut präsentieren kann.
Weil am Ende wollen Mütter wissen, was mit ihrem Sohn passiert ist, Kinder wissen, was mit ihrem Papa ist. Ne? Das muss schon alles...
Genau. Und wir möchten eine Verurteilung, wenn es
ist das für dich so auch eine Art Genugtuung, wenn du dann jetzt hörst, die sind jetzt viermal lebenslänglich, deine Ermittlungen waren erfolgreich, du hast so gut gearbeitet mit deinem Team, dass es funktioniert hat?
Das ist ein gutes Ergebnis für unsere Arbeit. Zeigt, dass wir auch richtig gearbeitet haben.
Wie lange habt ihr ermittelt?
Das war tatsächlich in dem Sachverhalt besonders gewesen, weil wir hatten nicht nur einen Beschuldigten, wir hatten vier Beschuldigte. Mhm. Das bedeutet Umfang der Ermittlung mal vier. Und wir haben tatsächlich dann ein halbes Jahr ermittelt.
Aber das ist relativ fix, oder?
Ja, es ist fix. Eigentlich sind es tatsächlich 3 Monate. Dann müssen wir die Ermittlungen auf den Stand haben, dass wir sagen können, wir können es abgeben an die Staatsanwaltschaft. Aber in dem Fall, aufgrund des Umfangs, war es tatsächlich ein halbes Jahr.
Okay. Ihr habt 3 Monate nur für so eine Ermittlung in solchen?
Ja.
Ich wusste gar nicht, dass da auch so ein Zeitstempel dran ist.
Also Zeitstempel ist dann immer, wenn jemand verhaftet ist und sich in U-Haft befindet, in Untersuchungshaft. Und dann ist dieser zeitliche Rahmen ist dann begrenzt für die Ermittlungen. Ne, weil dann die Verteidiger, die haben natürlich dann auch verschiedene Anträge, die sie stellen können. Und um denen auszuweichen, müssen wir schnell präsentieren.
Okay, das kann ich verstehen.
Aber das kann man ja auch verstehen, einfach weil jemand, der halt nicht verurteilt ist, halt nicht einfach so lange im Knast sitzen kann. Ne? So
das spielt auch noch eine Rolle, genau.
Habt ihr dann noch Fälle nebenbei oder ist das dann für den Moment der einzige Fall, an dem ihr dann ermitteln könnt?
Das kommt dann immer drauf an. Also das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich der einzigste Fall. Aber es kommt auch vor, dass wir 2, 3, 4 Fälle parallel arbeiten.
Ich stelle es mir aber super schwer vor. Und du kommst früh auf Arbeit, weißt, du hast halt diesen Fall. Und ich weiß nicht, ob das so ist, dass du nach 8 Stunden Feierabend machst. Ich würde mich da, glaube ich, so rein beißen und sagen, nee, ich mache jetzt noch weiter, den einen Fakt, den kriege ich jetzt noch raus und den Fakt auch noch, dass man da wirklich so einen Cut setzt und sagt, nee, man muss auch ein bisschen auf sich selber achten und morgen weiter ermitteln.
Teilweise schwierig.
Ja.
In der Anfangsphase ist tatsächlich so, dass wir nicht nur acht Stunden, ist kein 8-Stunden-Tag.
Ja, okay.
Wir arbeiten nicht 8 Stunden. Ja. Es ist dann tatsächlich länger.
Mhm.
Aber je länger die Ermittlungen dauern, ich sag mal, dass ja, desto näher neigt sich der 8-Stunden-Tag, sage ich jetzt mal. Mhm. Man muss tatsächlich dann für sich auch sagen, jetzt ist hier erstmal ein Cut. Mhm. Ich komme morgen wieder auf Arbeit, frisch und ausgeruht.
Ja.
Und dann geht es von vorn wieder los.
So ein bisschen Seelenhygiene auch betreiben.
Das ist ganz wichtig, ja.
Und dann ist es ja auch ganz befriedigend wahrscheinlich, wenn man merkt, dass dieses Puzzle langsam zusammenfügt. Ne? Das ist ja wahrscheinlich
genau.
Da geht man dann wahrscheinlich den nächsten Tag gerne auf Arbeit, wenn man sagt, heute das letzte Puzzleteil und dann habe ich es.
So das gefügt. Ist richtig, ja, cool. Das ist richtig.
Dann würde ich sagen, das war ein wahnsinnig spannender Podcast. Manuela, vielen lieben Dank für diesen Einblick.
Sehr gerne.
In deine, in eure Arbeit und in diesen Fall.
Sehr gut.
Ja, das war sie also, die finale Folge von Staffel 5. Wir hören uns im September wieder und ihr wisst jetzt ganz genau, was zu tun ist. Ihr könnt unseren Kanal abonnieren auf allen gängigen Plattformen und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenideen habt, dann schickt uns die einfach an podcast@polizei.sachsen.de. Ja, wir hören uns.
Bis dahin, ciao.
Ciao.
Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.